Guten Morgen. Ich bekam gestern um kurz vor 9 Uhr abends noch einen Anruf von der Nathalie, weil sie noch dabei war, diese wunderbare Deko zu machen. Und ich fand das so stark. Sie hat mir dann noch Bilder davon geschickt und ich habe mich richtig gefreut auf diesen Gottesdienst. Ich habe mich gefreut, das heute Morgen zu sehen, weil das so gut ausdrückt, um was es heute gehen soll. Es soll um das gehen, dass wir immer wieder Zeit vor diesem Kreuz brauchen. Dass wir immer wieder Zeit brauchen vor diesem Kreuz, um zu Füßen des Meisters zu sitzen, um Jesus zuzuhören. Und ich weiß gar nicht, ob Nathalie heute da ist, aber das war echt toll. Vielen, vielen Dank. Stark, was du ihr immer wieder zauberst. Vielen, vielen Dank. Viele von euch wissen, dass ich aus Nordfriesland komme. Das ist ganz oben im Norden von Deutschland. Und wir kennen uns dort mit wenigen Dingen aus. Ja, mit kulinarischen Delikatessen schon gar nicht. Es gibt eigentlich nur eine Sache, mit der wir uns auskennen. Und das ist Tee. Das habe ich vielleicht mit den Iranern gemeinsam. Ihr Darmstädter wisst gar nicht, dass das Darmstädter Wasser ist eigentlich viel zu hart für guten Tee zum Beispiel. Ja? Und eine wichtige Sache, oder vielleicht fast die wichtigste Sache, wenn man sich überlegt, um was es wirklich bei gutem Tee geht, ist Zeit. Guter Tee braucht Zeit. Wisst ihr, wenn ich so einen Teebeutel nehme und den einfach nur mal so kurz reinhalte, passiert gar nichts. Ja? Das Wasser kriegt vielleicht ein klein bisschen Färbung. Aber wenn ich dieses Gebräu später trinke, da geht es mir so wie den Briten vor Asterix. Ja? Die trinken nur heißes Wasser. Aber Tee braucht Zeit. Hier vorne seht das ein bisschen. Ne? Jetzt, wo die Zeit anfängt zu wirken, da gehen so langsam das Koffein und die Gerbstoffe und die Geschmacksstoffe in das Wasser über. Aber das braucht Zeit. Wisst ihr, und mit dieser Beziehung zu Gott, mit diesem Hören auf Gott, ist es ganz ähnlich. Beziehung zu Gott braucht Zeit. Beziehung zu Gott braucht Zeit, damit sie gut schmeckt. Für mich ist es ein Problem, diese Zeit zu finden in meinem Alltag. Ganz oft ist mein Leben so hektisch, dass ich sage, es ist schwierig, mir da noch irgendwas rauszuschälen, eine Zeit zu finden, wo ich Zeit mit Gott verbringen kann. Ja? Das ist eher so ein bisschen so, ich neige eher dazu, manchmal zu sagen, ich tauche diesen Teebeutel ganz kurz ins Wasser und trinke das schnell aus, so auf dem Weg nach draußen. Und ich wundere mich manchmal, warum das dann nicht so gut schmeckt. Und ich sage mir immer, hey, das ist eine Herausforderung dieser Lebensphase, die ich gerade durchmache. Und das stimmt auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich auch in den Zeiten, wo ich noch studiert habe, in denen ich noch keine Kinder hatte, war das auch herausfordernd. Aber Beziehung zu Gott braucht Zeit und sie braucht Priorität. Aber es gibt einen großen Gegenspieler und das ist Hektik. Und ich möchte euch das noch einmal kurz illustrieren. Ich bräuchte einen Opfer hier vorne, einen Freiwilligen, der vielleicht mal kurz mitmacht. Daniel, vielleicht würdest du. Ich habe hier so einen Haftungsausschluss, das wäre gut, wenn du den dir kurz durchliest. Geht das in Ordnung?
Na gut.
Also du stellst dich von jeder Haftung frei, was in den nächsten Minuten passiert. Genau, Daniel, setz dich doch bitte mal auf dieses Ding hier. Genau, Daniel ist jetzt entspannt in seinem Leben unterwegs. Beziehungsweise, Daniel, es geht nicht um dich, du stehst stellvertretend für viele von uns. Nicht für jeden, aber für viele von uns, okay? Du könntest mal ganz langsam anfangen, ja? Das Leben ist entspannt, ja? Aber so ist das Leben ja oft nicht, ne? Viele von uns haben einen Job oder studieren, ne? Das muss man erstmal irgendwie unter die Arme kriegen. Ja? Manche von uns haben Kinder, ja? Oder zwei. Ja? Viele haben Frauen, ja? Also du hast jetzt eine Frau, ja? Such dir eine aus, meinetwegen. Ja? Pass gut auf sie auf. Aber wenn man Kinder hat, Daniel, und Freunde und so, und Frauen, dann gibt es auch viele Aufgaben, die man währenddessen erledigen muss. Ja? Also man hat einen Rucksack mit Aufträgen. Du brauchst nur nicht so schnell zu fahren. Es ist schwierig genug. Weil du willst ja auch fit bleiben im Leben. Ne? Also ein bisschen Sport ist wichtig, dass man den macht. Und was wichtig ist, man muss immer genug essen. Ja? Ich mach das mal hin. Und trinken, so Coffee to go, ist vielleicht auch mal wichtig für dich. Ne? Wenn man sich das jetzt so anguckt und das alles in Daniels Leben drin ist, kann der dann so langsam fahren oder müsste er schneller fahren, wenn er das richtig abbilden wollte? Er muss schneller fahren, ne? Ihr wollt das, oder? Daniel, komm, gib mal ein bisschen mehr Gas. Und hopp, 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 hopp. Aber kannst du jetzt noch? Kannst du noch Baby stillen? Und das Haus aufräumen? Vielen Dank. Applaus für Daniel. Das, was Daniel hier hatte, sind alles gute Sachen und die sind alle in unserem Leben drin. Das ist nichts, was überflüssig ist oder wo wir sagen würden, ja, man kann jetzt mal aufhören, den Kindern was zu essen zu geben. Aber sie führen dazu, dass unser Leben voll ist, dass unser Leben hektisch wird. John Ortberg ist einer der bekanntesten Pastoren und christlichen Redner in den USA. Und er erzählt in einem seiner Bücher von seiner Zeit, als er Pastor in der Willow Creek-Gemeinde war, einer der größten Gemeinden in den USA, in Chicago. Und er erzählte von seiner Familie und von dem Zustand seines Herzens. Und er war ziemlich unzufrieden damit, wie es ihm damals ging. Und er ist dann zu seinem Mentor gegangen und hat ihn gefragt, was muss ich tun, um geistlich gesund zu bleiben? Und sein Mentor antwortete, du musst radikal die Hektik aus deinem Leben entfernen. Und er ist dann nach Hause gegangen und er war mit dieser Antwort ziemlich unzufrieden. Und deswegen ist er wieder zu seinem Mentor gegangen und hat gesagt, ja, aber was denn noch? Was soll ich denn noch machen? Das kann ja wohl nicht alles sein. Und sein Mentor sagte, doch. Das ist alles. Das ist alles, was du tun musst, um geistlich gesund zu bleiben. Wisst ihr, es gibt eine Spannung zwischen der Hektik in unserem Leben, zwischen all dem, was da drin ist, was uns natürlicherweise herausfordert, und diesem Wunsch, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber ich weiß, dass wir da alle an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Wir sind alle ganz unterschiedlich gefordert. Bei manchen von euch ist das Leben extrem herausfordernd. Ihr seid vielleicht gerade Eltern geworden. Vielleicht ist jemand aus deiner Familie krank oder deine Arbeitsstelle ist bedroht. Ja, du schleppst derzeit ganz, ganz viele Rucksäcke mit dir rum. Und mein Plan ist es heute nicht, dir einen weiteren Rucksack aufzusetzen. Ja? Das, was du vielleicht brauchst, ist ein Gespräch mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit einem guten Freund, um einfach darüber zu sprechen, wie kann ich ein Stück der Hektik in meinem Leben entfernen. Ja? Du darfst dich jetzt zurücklehnen. Vielen anderen geht es so wie mir und vielleicht wie Daniel. Ja. Das Leben bürdet uns viele Dinge auf, die Hektik bringen. Es ist hektisch und schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, ja, gerade auch wenn man noch schneller treten muss und noch schneller fahren muss. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und mir geht das so, wenn ich so meine letzten Wochen angucke, dann weiß ich, dass ein Teil der Hektik in meinem Leben nicht nur Zeitmangel ist oder dass Teil der Hektik einfach auch selbst verursacht ist. Zeitmangel ist nicht der Hauptgrund dafür, dass es mir schwerfällt, Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist bei mir auch manchmal eine Prioritätenfrage. Vielleicht gehörst du auch zu einer dritten Gruppe. Ich möchte jetzt keine Altersgruppe speziell herausheben, aber ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als es bei mir so ähnlich aussah. Schule, Studium, Job oder Nebenjob fordern Zeit, kosten Zeit. Aber wenn du ehrlich bist, wenn man mal die Zeit zusammenrechnen würde, die du Netflix guckst und Filme streamst, am Handy hängst, Computer spielst, dann merkst du, ja, wenn man da so jeden Tag 2-3 Stunden abschneiden würde, dann wäre noch ein bisschen Zeit übrig für das eine oder andere. Ja? Vielleicht bist du auch heute hier und kannst mit diesem ganzen Thema Christentum, christlicher Glaube noch gar nichts anfangen oder noch ganz wenig. Wir freuen dich, dass du da bist. Ich weiß nicht, wer dich eingeladen hat oder was dich hierher führt. Vielleicht kennst du andere Christen und hast du den Eindruck, ja, weiß nicht, also neben dem, dass ich schwierige Dinge glauben muss, wenn ich Christ werde, habe ich auch den Eindruck, ich muss unheimlich viel tun. Ja, weil die sind immer auf allen möglichen Musikproben und auf allen Aktivitäten unterwegs. Wie wäre es, wenn du heute einen ganz anderen Aspekt von Christentum kennenlernen würdest? Wenn es vielleicht beim Christentum nicht nur darum geht, ganz viel zu tun, sondern ab und an, oder nicht nur ab und an, zu den Füßen des Meisters zu sitzen und ihm zuzuhören. Wenn es einfach nur darum geht, dich hinzusetzen, vielleicht in dem Lukas-Evangelium zu lesen und zu überlegen, was es mit dieser Sache mit Gott eigentlich auf sich hat. Wir stehen mit diesem Thema Zeit mit Gott verbringen an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen. Vielleicht hast du mal davon gehört, dass man beten sollte, dass man stille Zeit machen sollte. Du hast es auch irgendwie versucht, aber so richtig zufriedenstellend war das nicht. Es war eher ziemlich still, ja, vielleicht sogar zu still. Vielleicht bist du auch ein Profi, du hast eigentlich schon die 25. Predigt über Maria und Martha gehört, kennt sich ziemlich gut damit aus. Geht dir vielleicht so ein bisschen wie mir. Du merkst aber immer wieder, dass diese Prioritätenfrage, dass du immer wieder neu daran erinnert werden musst. Ich habe mich mit einem Kollegen darüber unterhalten und wir haben das so für uns gemerkt. Ja, wir brauchen das von Zeit zu Zeit, dass uns jemand drauf stößt. Dass jemand sagt, verbringst du eigentlich noch genug Zeit mit Jesus? Wie läuft denn das zwischen dir und Jesus im Moment? Es ist total interessant, wenn wir in Braunschweig waren mit der Gemeindeleitung oder auch bei Willow Creek. Ja, da kommen die ganzen Leiter und Pastoren zusammen. Und eine der Hauptanwendungen ist, den die großen Männer und Frauen Gottes dort bringen, ist, verbringt Zeit mit Gott. Man sollte eigentlich denken, dass die Leiter und Profis das alle verstanden haben, aber das ist eine der größten Herausforderungen. Vielleicht bist du auch schon ein ganzes Stück weiter als viele von uns. Ja, du betest gern. Du hast die Hektik in deinem Leben ein ganzes Stück weit eliminiert. Menschen wie ich brauchen dich. Ja. Wir brauchen es, dass du uns regelmäßig sagst, dein Leben ist zu hektisch. Und wir brauchen es, dass du davon erzählst, wie gut es ist, Zeit mit Gott zu verbringen, Hans Meindorf. Ja, du bist heute nicht hier, aber an dich habe ich gedacht. Den Text, den wir uns heute angucken wollen, der ist keine Fünf-Schritte-Methode. Der sagt nicht, mach diese fünf Schritte und dann wird dein Leben besser laufen. Aber er gibt uns etwas, das uns wahrscheinlich viel, viel mehr helfen wird, als so eine Methode oder als einen Drei-Punkte-Plan. Denn dieser Text stellt uns eine Frage. Und eine Frage ist viel öfter der Anlass für Veränderung als eine Anleitung. Er stellt die Frage nach unseren Prioritäten. Lasst uns mal in Lukas Kapitel 10 gucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es gerne auf, ansonsten seht ihr es auch oben an der Wand. Dort steht in Vers 38, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Und das ist ein krasses Bild für Jüngerschaft. Ja, vorher hat Lukas ganz andere Bilder für Jüngerschaft gebraucht. Er spricht zum Beispiel davon, dass Jesus 72 seiner Jünger ausgesandt hat, damit sie die Kranken heilen, damit sie das Evangelium predigen. Und die machen Wahnsinnserfahrungen mit Gott. Und kurz danach erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo es darum geht, dass zu Jüngerschaft auch gehört, dass wir dem Nächsten, der in Not ist, angemessen begegnen. Und man könnte fast denken, es geht nur um Aktivität. Aber dann fügt Lukas diese Geschichte ein. Von der Maria, von der Frau, die damals eigentlich gar nicht unterrichtet werden durfte oder was ganz, ganz selten vorkam, dass Frauen damals unterrichten wurde, die zu den Füßen des Meisters saß und ihm zuhörte. Dem Meister zu Füßen sitzen, in seinem Wort lesen, mit anderen darüber ins Gespräch kommen, was es bedeutet, das heute auszuleben. Das macht Maria. Und das hat etwas total Ruhiges. Ja, das ist weg von all der Hektik und all der Aktivität, die wir hier gerade von Daniel gesehen haben. Das ist was Friedliches. Und das ist gar nicht so einfach, das in unserem Alltag zu bekommen und zu leben. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir weitermachen in diesem Text. Wer braucht es von beiden, dass Maria Jesus zuhört? Tut es Maria gut oder tut es Jesus gut? Mal auf uns bezogen, wer braucht es, dass wir Zeit mit Gott verbringen? Brauchen wir das oder braucht Gott das? Und ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, ist der arme Herr Jesus traurig, wenn wir morgens nicht mit ihm sprechen, weil er dann ganz alleine ist? Wir haben das letzte Woche von Miriam gehört. Jesus, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die leben in der perfekten Gemeinschaft. Die verherrlichen einander, die sind absolut glücklich miteinander. Sie sind glücklich von Beginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Und Gott hat die Menschen auch nicht geschaffen, weil er einsam gewesen ist und gesagt hat, ich brauche Leute, damit ich mich nicht so alleine fühle. Wenn er Menschen geschaffen hat, dann eher, um sie in diese perfekte Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist einzuladen. Weil er diese Gemeinschaft teilen wollte. Wir Menschen sind es, die Zeit mit Gott brauchen. Wir brauchen das. Wir brauchen Zeit mit Gott, um glücklich zu sein. Gott ist es ein Herzensanliegen, versteht mich nicht falsch, dass wir Zeit mit ihm verbringen, aber nicht, weil er das brauchen würde, um glücklich zu sein. Wenn Gott vielleicht darüber traurig ist, und es gibt so Verse in der Bibel, die das andeuten, dass wir Menschen nicht die Intimität mit ihm suchen, dann eher im folgenden Sinne. Ich habe ein Zitat von C.S. Lewis gefunden, ist ein britischer Autor, war ein Weggefährte von J.R.R. Tolkien, und er schreibt in einem seiner Bücher, wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird, und wie atemberaubend der in den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, dann sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr, also sprich von Jesus, unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und wisst ihr, da, das kann ich nachempfinden als Vater. Wenn meine Kinder lieber im Matsch spielen würden, anstatt mit mir ans Meer zu fahren, würde mich das traurig machen, ja, weil ich ihnen sowas viel Besseres geben möchte. Zeit mit Gott verbringen kann wie Ferien am Meer sein. Oder zumindest, manche von euch kennen das, wenn man den Urlaub gebucht hat, sind noch 2-3 Monate hin und man blättert den Katalog durch oder den Reiseführer und weiß, ja, da will ich hinfahren. Da bin ich in 2-3 Monaten. Und Maria macht das. Maria denkt gerade über diese Ferien am Meer nach. Aber was macht ihre Schwester? Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag doch, sie soll mir helfen. Wahrscheinlich geht bei vielen von uns, die diese Geschichte kennen, jetzt das Geratter im Kopf los. Ja? Vor allen Dingen bei denen, die so ein bisschen sind wie Martha, ja, die ständig beschäftigt sind. Und wir leben in einer Kultur, in der die Marthas in der Regel sehr, sehr gut wegkommen. Wir hatten diese Diskussion um die arme Martha auch beim Junge-Mutter-Frühstück am Freitag. Wir waren ganz schnell bei diesen Entweder-Oder-Gedanken. Ja, ihr kennt die vielleicht. Ja, aber wenn niemand für Jesus und die anderen Männer kochen würde, dann würden die ja verhungern. Wenn man immer nur auf Jesus hören würde, dann würde ja nichts anderes mehr passieren. Aber Jesus möchte hier keine Entweder-Oder-Sache draus machen. Es geht nicht darum, entweder Zeit mit Gott zu verbringen oder die Arbeit zu tun, die getan werden muss. Es geht um Prioritäten. Es geht wahrscheinlich erst darum, zu hören und dann zu arbeiten. Lesen wir den Vers 40 vor. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Jeder, der Geschwister hat, weiß, in welchem Tonfall das kommt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du hast ja so recht. Ich habe das noch gar nicht bemerkt, dass du die ganze Zeit arbeitest und deine Schwester hier nur faul herumsitzt. Wir würden glatt alle verhungern, wenn alle hier nur rumsitzen würden. Danke, dass du die Heilsgeschichte rettest und mir hilfst, meinen Auftrag zu erfüllen. Maria, du Faulpelz, steh endlich auf und hilf deiner Schwester. Hat er das gesagt? Nein. Jesus sagt Martha, Martha. Und dass er das so doppelt betont, das ist eine ganz liebevolle Art, Martha anzusprechen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und wisst ihr, genau hier liegt das Problem von Martha. Es gibt Dinge in unserem Leben, die unser Leben hektisch werden lassen, die es voll machen, die es angstvoll und sorgenreich machen, für die wir in Anführungsstrichen nichts können. Ja? Wenn jemand aus deiner Familie krank ist oder pflegebedürftig ist, wenn vielleicht deine Existenz beruflich bedroht ist, wenn du kleine Kinder hast und die dich stressen, ja, dann geht es nicht um diese Entweder-Oder-Fragen. Dann geht es nicht darum, Bibel lesen oder dieser Not begegnen, die gerade da ist. Es geht auch nicht darum, dir einen weiteren Punkt auf der To-Do-Liste hinzuzufügen. Aber Jesus spricht so von Dingen außerhalb von diesen Ausnahmesituationen. Ja. Es gibt diese Dinge, wegen denen wir sonst noch in Sorge und Hektik sind. Wir hatten das letzte Woche hier von Miriam toll vorgeführt bekommen. Da hat sie eine Prioritätenliste aufgemacht, ja, mit was es gab, Arbeit, Familie, Freunde, Gott, Gemeinde und was auch immer, Hobby. Und es ist immer die Frage, wie wir das sortieren. Geht es bei der Hektik, die mir die Arbeit macht, nur darum, eine gute Lebensgrundlage zu schaffen für meine Familie und mich? Oder geht es auch noch zusätzlich um mein Ansehen, mein Erfolg und meine Karriere? Um was geht es mir wirklich bei all den organisierten Aktivitäten meiner Kinder? Warum muss alles perfekt sein? Zu Hause, im Garten, in der Freizeit, im Hobby. Es hat mit unseren Prioritäten zu tun. Und die Sachen, die oben stehen, die ganz oben auf dieser Liste stehen, wenn sie nicht Gott sind, dann werden sie irgendwann uns gefangen nehmen. Und sie werden uns in Unruhe versetzen, gerade dann, wenn sie bedroht sind. Wenn mein Aussehen oder mein Ansehen das Wichtigste ist, wenn das die Basis meiner Identität sind, dann werden wir in große Nöte kommen, wenn jemand anfängt, unseren Ruf zu zerstören. Wenn Gott und die Beziehung zu ihnen nicht die Priorität Nummer eins sind, dann wird diese Unruhe und diese Sorge und dieses angstvolle Leben kommen. Aber Jesus sagt, notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Es geht nicht um entweder oder. Es geht nicht darum zu sagen, na, wer soll denn das Essen machen, wenn alle anderen, wenn wir nur Bibel lesen würden? Wenn wir nur beten würden, wenn wir nur Lieder singen würden, wenn wir nur auf Gott hören würden? Wie soll das denn werden? Jesus meint auch nicht, dass Rumsitzen oberste Priorität haben sollte. Könnte man auch verstehen, ja? Dass manche sagen, ja, ich bin eigentlich ziemlich faul und egoistisch und dann denkt man, hey, geil, ich bin wie Martha, ja? Und endlich höre ich mal direkt von Jesus, dass ich nicht so viel helfen muss. Wunderbar. Aber Maria hat nicht stundenlang am Computer rumgedaddelt. Ja, sie hat auch nicht auf der Wii gespielt. Nur weil du sonst nichts machst, bedeutet das nicht, dass du wie Maria bist, okay? Ja? Es geht Jesus darum, dass wir manchen Dingen in unserem Leben die oberste Priorität geben. Und dass wir diese zuerst tun, um dann neue Kraft zu bekommen für das Wichtige, was wir auch noch zu erledigen haben. Zeit mit Gott, hören auf Gott, sagt Jesus, soll Priorität in unserem Leben haben. Wie können wir das umsetzen? Wir stehen alle an ganz unterschiedlichen Stellen, das ist mir klar. Und ich maß mir nicht an, dir jetzt drei Schritte zu geben und zu sagen, ja, so wird dein Leben von jetzt auf gleich total anders. Es sollen einfach Impulse sein, die du für deine Lebenssituation prüfen kannst, okay? Und das Erste, was wir, glaube ich, von dieser Geschichte lernen können, ist, check deine Prioritäten. Überprüfe deine Prioritäten. Und das ist besonders für alle, die mit dieser Hektik extrem zu kämpfen haben. Nimm dir Zeit. Setz dich heute Abend oder in den nächsten Tagen mit deinem Ehepartner oder mit einem guten Freund oder mit jemandem aus deinem Hauskreis hin. Schau ihm in die Augen und stell ihm folgende Frage. Werde ich mein aktuelles Lebenstempo dauerhaft aufrechterhalten können? Und dann sag nichts, sondern hör einfach nur zu. Vielleicht sagen sie ja und dann ist es gut. Aber wenn der Mensch, dem du vertraust, Nein sagt, dann habt ihr was zu besprechen. Das Zweite, schlaf genug. Ja, schlaf genug. Es könnte vielleicht das Geistigste sein, heute Nachmittag 20 Minuten zu pennen. Aber das Schlafbedürfnis variiert von Mensch zu Mensch. Im Schnitt brauchen wir in Deutschland zumindest 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ja, das variiert, manche kommen mit 4 aus, manche brauchen 9. Wichtig ist nur, sagen Schlafforscher, dass wir uns nach dem Schlafen erholt fühlen. Schau mal auf deine letzte Woche, schau mal auf deine letzte Nacht. Und ich meine es jetzt ernst, wenn du medizinisch bedingt oder durch Kinder an Schlafmangel leidest, dann hör bitte die nächsten 2 Minuten zu, dann ist es nicht für dich. Wirklich, meine ich wirklich ernst. Aber alle anderen, nach nur einer Nacht Schlafmangel ergeben verschiedene Forschungen Folgendes. Man ist hungriger und man isst mehr ungesunde Dinge. Das Risiko, einen Unfall zu verursachen, steigt. Man sieht nicht mehr so gut aus, wie man es könnte. Wenn ich manche von euch angucke, ihr wisst, dass es stimmt. Ja? Man ist anfälliger für eine Erkältung. Man verliert bei einer Nacht mit Schlafmangel bereits Hirngewebe. Man kann sich schlechter fokussieren und konzentrieren. Forscher sagen, dass wir empfindlicher und emotionaler reagieren auf vieles, wenn wir zu wenig geschlafen haben. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum deine Eltern so nerven oder warum deine Kinder so nerven, könnte es daran liegen. Könnte es sein, dass du regelmäßig aus den Gottesdiensten mehr mitnehmen würdest, wenn du ausreichend geschlafen hättest in der Nacht von Samstag auf Sonntag? Und es ist nicht zu unterschätzen. Ich habe von einem der bekanntesten Theologen unserer heutigen Zeit erst vor kurzem gelesen, dass er sagt, Schlafmangel kann ein Antriebsmotor für Zweifel sein, für Glaubenszweifel. Das ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht ist es wirklich das Geistlichste, was du tun kannst, heute Nachmittag 20 Minuten zu schlafen. Und das Dritte, mache die Beziehung zu Gott zu einer Priorität oder verbringe Zeit mit Gott. Vielleicht ist es wirklich ein Prioritätenproblem. Ja, dass du sagst, ja, ich brauchte heute diese Erinnerung, um der Beziehung zu Gott wieder mehr Priorität in meinem Leben zu geben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du gar nicht so richtig weißt, wie verbringe ich denn eigentlich Zeit mit Gott. Dazu haben wir dem Material, das wir auf unserer Homepage anbieten. Quasi wenn du auf Predigten gehst, gibt es auch immer was zum Runterladen, wo Reflexionsfragen zur Predigt stehen. Da haben wir Arten zusammengestellt für diese Einheit, die einfach Hinweise geben, wie man Zeit mit Gott verbringen kann. Sie kommen aus diesem Buch, das Bogel vorgestellt hat. Ich habe aber auch einen Link zu einem Podcast von Johannes Hartl reingestellt, wo es einfach darum geht, wie kann ich beten lernen, wenn ich blutiger Anfänger beim Beten bin, wie kann ich das eigentlich machen? Sehr hörenswert. Ich mache euch Mut, wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie man beten kann, wie man in der Bibel lesen kann, wie man auf Gott hören kann, wie man Gottes Stimme hören kann. Mache ich euch Mut, da mal reinzuschauen und euch neu inspirieren zu lassen. Vielleicht merkst du aber auch, und so geht mir das ab und zu, ich habe manchmal so eine bestimmte Methode, wie ich diese Zeit mit Gott verbringe, und das ist irgendwie langweilig geworden. Das sagt mir irgendwie nichts mehr. Jesus sagt von sich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Und wisst ihr, Brot wird eigentlich nie langweilig. Aber es kann langweilig sein, immer das gleiche Brot zu essen. Das alte, graue Mischbrot mit trockenem Käse. Ich habe euch einfach mal 3 Bilder mitgebracht, was es noch so an Brot gibt. Vielleicht sehen wir das gleich. Ja? Es gibt so, Focaccia ist das, glaube ich. Ja? Das kann man sich wunderbar belegen. Vielleicht sehen wir noch das nächste Bild. Oder so ein frisch gegrilltes Panini. Ja? Oder noch ein Bild. Einfach so ein frisch gebackenes, aus dem Steinofen kommendes Brot. Ja? Ich glaube, dass Brot niemals langweilig wird. Aber die Art, wie wir es essen, kann langweilig werden. Vielleicht musst du einfach etwas umstellen. Vielleicht hast du früher, als du noch keine Kinder hattest, gesagt, ja, ich konnte jeden Morgen früh aufstehen und in der Bibel lesen. Vielleicht funktionieren in deiner aktuellen Lebensphase aber Gebetsspaziergänge viel besser. Dass du einfach sagst, ja, ich schiebe 20 Minuten den Kinderwagen durch den Ort und rede dabei mit Jesus. Vielleicht merkst du auch, ich kann gar nicht so gut 20 Minuten lang Zeit mit Gott zu verbringen. Viele, viele Mönche, viele, viele Klöster und viele, viele richtig geistliche Leute, die beten einfach mehrmals am Tag. Die nehmen sich nach dem Aufstehen 5 Minuten Zeit für Gott, nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und zum Abend hin. Vielleicht hilft dir das, diese Tageszeitengebete neu zu entdecken. Brot wird nie langweilig. Aber das gleiche Brot auf die gleiche Art und Weise zu essen, kann manchmal langweilig werden. Vielleicht bist du auch total neu hier und sagst dir, wow, Zeit mit Gott verbringen, Christen, keine Ahnung. Bevor du anfängst, die ganze Hektik zu kopieren, die wir Christen oft in unserem Leben drin haben, fang an, dich hinzusetzen, zu Füßen des Meisters und ihm zuzuhören. Vielleicht dadurch, dass du einfach sagst, ich lese jeden Tag ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Wir schenken dir heute gerne eins, wenn du das möchtest. Und mir ist heute Morgen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, noch etwas gekommen. Wisst ihr, ich bin in vielen Besprechungen, in vielen Arbeitskreisen hier bei uns in der Gemeinde, bei vielen Musikproben. Und ich musste mich ehrlich fragen, wie ist da unser Verhältnis zwischen Hören und zwischen Tun? Für mich ist das oft ein Kampf, dass wir uns überhaupt mal wenige Minuten Zeit nehmen, um auf diesen Gott zu hören. Gerade in unseren Gremien hier oder in diesen Arbeitsgruppen, die wir in der Gemeinde sind. Manchmal schieben wir noch schnell, oder ich kenne Besprechungen nicht immer, aber es gibt es, dass wir manchmal noch schnell am Ende ein Gebet sprechen. Oder schnell vor irgendeiner Probe noch schnell ein Gebet sprechen. Und ich habe irgendwie gedacht, wir haben da manchmal, nicht überall, es gibt Kreise, wo das voll gut funktioniert. Aber ich würde mir so wünschen, dass wir dieses Verhältnis, dass wir erst auf Gott hören und dann die Arbeit tun, um die es geht, dass wir das auch noch mehr integrieren würden. Ich habe einen Kommentar von Daryl Bock, einer der bekanntesten Neutestamentler in den USA momentan, Folgendes gelesen aus seiner persönlichen Erfahrung. Der hat gesagt, dass sie sich als Älteste, ich will uns jetzt keinen Druck machen, aber jeden Dienstag von 6 bis 8:30 Uhr treffen und einfach für die Gebetsanliegen beten, die so im Gottesdienst in der Woche vorher vorgekommen sind. Und er sagte, wenn sie so ihre Zeit angucken zwischen Beratung und Gebet, dann merkt er so, dass sie fast 2 oder 3 Mal mehr beten, als sie beraten oder als sie die Gemeindeleitung. Und während er das schrieb, fiel ihm ein, dass er sagte, das habe ich total falsch dargestellt. Weil wenn wir für die Gemeinde beten, dann ist das doch Gemeindeleitung. Dann ist es doch das primär das, wofür wir auch da sind. Ich will uns keinen Druck machen, keine Zeiten, aber ich wollte es einfach mal als Impuls sagen, dass wir dieses Prinzip, es geht nicht nur um unser Leben zu Hause, sondern es geht auch darum, wie gehen wir denn hier in der Gemeinde damit um, mit diesem Thema Hören auf Gott. Ja? Nehmen wir uns Zeit. Wir haben eine Zeit lang mal im Ältestenkreis 15 Minuten gebetet. Wir haben uns die Uhr gestellt und gesagt, ja, wir beten mindestens 15 Minuten am Stück. Das geht schnell rum. Das ist überraschend, aber es ist wahrscheinlich mehr, als wir in vielen anderen Arbeitskreisen beten würden. Und den vierten Gedanken, das ist ein Thema, das ich gerade erst entdecke. Mein Kollege erinnert mich häufiger daran, denn der ist viel mehr in dem hebräischen Denken behaftet als ich. Das vierte ist, überdenke deine Abende. Ja? Denn im biblischen Denken fängt der Tag nicht mit dem Morgen an, sondern mit dem Abend. Stimmt doch, oder? Ja. In unserer heutigen Marterwelt geht der Tag morgens los. Mit Wecker, WhatsApp checken und rein in den Stress des Tages. Im biblischen Denken beginnt der Tag abends. Und wie würde so ein Tag in der nicht, oder so ein Abend in der nicht technologisierten Welt aussehen? Du kommst nach Hause, du kochst etwas zu essen, du zündest eine Kerze an, vielleicht machst du ein Feuer im Kamin, du betest, du liest, du hast Spaß mit deiner Familie, du kuschelst mit deinen Kindern, du hältst die Hand deiner Frau, du spielst Spiele oder du lädst Freunde ein. Wie wäre das, das mal eine Woche auszuprobieren? So eine Woche ab 18 Uhr offline aktiv sein. Und auch wenn ihr denkt, er ist jetzt völlig verrückt, ich hätte noch was. Schalte mindestens eine Stunde, bevor du schlafen gehst, dein Smartphone aus. Und check keine WhatsApp-Nachrichten und keine Mails, bevor du schlafen gehst. Ich mache das auch. Ich merke so, ich hole mir meistens viele, viele Sorgen noch in meinen Schlaf mit rein. Ich habe eine revolutionäre Botschaft für alle von euch. Das ist ein Geheimnis, ja? Aber ich verrate euch das. Diese Nachrichten sind morgen auch noch da. Und wahrscheinlich, wenn ihr gut geschlafen habt, habt ihr noch viel mehr Kraft, auf die Mail vom Chef zu reagieren oder auf die Nachricht von diesem Freund oder Freundin. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir dem Thema Hören auf Gott wieder neu, einmal mehr Priorität geben würden? Wie würde unser persönliches Leben aussehen, wenn dieses Sitzen zu den Füßen Jesu wieder mehr Raum einnehmen würde in unserem Leben? Wisst ihr, ich zähle mich da voll mit rein. Es ist ein Kampf. Ja? Es gibt viele, viele Menschen, die es immer wieder versuchen und scheitern. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir nicht wissen, wie das geht. Es gibt so viele gute Konzepte, es gibt so viele gute Bücher, es gibt so viele gute Predigten. Wir haben viele, viele gute Tipps. Ich glaube, ein Teil des Problems, nicht das Ganze, aber ein Teil des Problems liegt woanders. Jesus hatte eine einzige Sache auf seiner To-Do-Liste. Die Welt retten, stand da drauf. Und das passierte an diesem Kreuz. Und wisst ihr, mir geht das so, ich glaube das oft mit der Verstandesebene, aber so mit den tieferen Ebenen meines Herzens erfasse ich das oft nicht. Wenn ich wirklich in der Tiefe meines Herzens glauben würde, dass er wirklich die Macht hat, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er alles vollbracht hat, dass ich meine Zeit irgendwann mal vor ihm verantworten muss, dann glaube ich, dann könnte ich bei vielen meiner Aktivitäten manchmal eine Pause machen und sagen, ja, ich kann jetzt Zeit mit dem Hören auf Gott verbringen. Wenn wir das mit den tieferen Ebenen unserer Persönlichkeit wirklich fassen würden, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Dann könnten wir vielleicht mal eine Pause einlegen von der Arbeit, von der Schule und vom Studium. Denn dann wissen wir, dass es vielleicht bei Arbeit, Schule und Studium noch darum geht, dass wir eine gute Lebensgrundlage für unsere Versorgung schaffen. Aber wir wissen auch, dass Jesus Christus mit diesem Kreuz ein für alle Mal gezeigt hat, dass seine Versorgung für uns feststeht, dass er nur Gutes für uns möchte. Wenn wir wirklich glauben würden, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat und dass es das Schönste ist, was es jemals in dieser Welt geben kann, dass ein heiliger König auf diese Welt hinunterkommt, mit den Menschen lebt, die ihn ablehnen und am Ende arm und mittellos stirbt und aufersteht, damit diese Menschen, die er so sehr liebt und die ihn abgelehnt haben, als Königskinder leben können. Ich glaube, dann könnten wir auch mit den Pausen, die wir manchmal erleben, anders umgehen. Ich wünsche mir eigentlich nur eins heute. Ich wünsche mir nicht, dass ihr sagt, ja, ich mache jetzt diesen 3-Punkte-Plan auf für mehr Zeit mit Gott in meinem Leben oder so. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir in der kommenden Gebetszeit unser Herz nehmen, sozusagen innerlich, und sagen, Heiliger Geist, bitte mach mir klar, dass du mich liebst und dass Jesus alles für mich vollbracht hat. Lass mich tiefer verstehen, dass du wirklich alles getan hast und dass ich dem nichts mehr hinzufügen kann und dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, was ich brauche. Ich lade uns ein, zusammen zu beten. Wir stehen auf, denn wir werden danach ein Lied zusammen singen. Das heißt, du bist würdig. Aber vielleicht mögt ihr das einfach so innerlich tun, dass ihr sagt, ja Gott, ich möchte dir mein Herz hinhalten.